Achtes Kapitel. Rentnergedeck.
Opa geht ins Licht.
Ich fuhr so schnell ich es mir zutraute, was vermutlich zu schnell war, denn ich nahm hier einen Bordstein mit, wurde dort in die Gegenspur getragen und bemerkte den Zebrastreifen erst, als ich drüber fuhr. Vielleicht hatten auch die Schnäpse von meiner Disco-Tour etwas mit meinem sportlichen Fahrstil zu tun. Fahr langsamer, ermahnte ich mich. 666 und seine Informationen über Veronique würden mir nicht weglaufen. Ich nahm den Fuß vom Gas, aber die Anspannung war zu groß. Ich wurde zunehmend wieder schneller. Nun war ich unter optimalen Umständen schon kein guter Autofahrer, und so wunderte ich mich nicht wirklich, dass plötzlich rot-weiße Kegel an der Windschutzscheibe vorbeiflogen. Aber es erschrak mich trotzdem. Ich ließ meinem Schrei freien Lauf und steuerte sacht aus der Baustelle wieder auf die Landstraße. Sie hätten durchaus mal ein paar Warnleuchten aufstellen können. Ich sah in den Rückspiegel. Oh, hatten sie ja. Langsamer, zwang ich mich und schaltete das Radio ein, um mich von dem drängenden Gefühl abzulenken, das mich vorwärts peitschte. Wohlgemerkt nicht Prince. Der Artist, formerly known as der singende Meter, wäre er noch zu ertragen gewesen. Nein, die singenden Ostkermits waren es, die mir ins Ohr stanzten.
Es ist alles nur geklaut.
Ich hätte den Wagen vor Ekel beinahe in den Graben gesetzt. Nun trat ich voll auf die Bremse, riss die Kassette aus dem veralteten Audiodeck und warf sie auf die Straße. Leider vergaß ich vorher, das Fenster zu öffnen, so dass sie abprallte und wieder in meinem Schoß landete. Ich wich einem geparkten Auto aus, warf sie auf den Beifahrersitz, widerstand dem Drang, auf sie einzuschlagen und fuhr weiter. Nach einigen Minuten, in denen ich den Refrain des Liedes noch wie ein Echo im Ohr hörte, hatte ich mich weit genug wieder beruhigt, um das Radio anzuschalten. Auch daraus wurde eine interessante Erfahrung. Offenbar befand ich mich auf der Grenze zwischen zwei Sendemasten, die um die aktuelle Frequenz stritten. Ich wollte nachjustieren, griff aber ins Leere, das entsprechende Rädchen fehlte nämlich. Stattdessen klaffte dort ein schwarzes Loch. So pfiffen die Scorpions einige Sekunden vom Fluss Moskwa, um dann einige weitere Sekunden von Aerosmith unterbrochen zu werden, die klagten, dass sie an einen Transvestiten geraten waren. Beides waren Lieder, mit denen ich leben konnte, und hektische Schnitte war ich ja spätestens seit MTV gewöhnt. Ich hielt den Blick auf die Straße gerichtet, die das Fernlicht aus der Nacht schälte. Die dunklen Wälder rechts und links hätten mich sicher nervöser gemacht, wenn ich sie voll wahrgenommen hätte. Der Tunnelblick lebe hoch. Die Lieder verklangen, und Moderatoren fingen an, über Barfolk-Kim Kardashian zu sprechen, eine fast schon ironische Kombination. Während dann Enya-Beyoncé um die Wette klagten, verpasste ich meine Ausfahrt, hielt mit quietschenden Reifen, setzte zurück, nagelte das Ausfahrtsschild um und war wenig später auf der ungeteerten Zufahrtsstraße unterwegs, die zu der geskypten Adresse führte. Zu beiden Seiten lagen freistehende Häuser. Das einzige erleuchtete Fenster war die Auslage eines Bestattungsinstituts, das im Fenster damit warb: All-inclusive 599 Euro. Der Gedanke an einen Pool voller Leichen, die Schirmchencocktails in den Händen hielten, ließ mich nervös kichern. Die Moderatoren fingen wieder an zu sprechen, als ich der Beschilderung folgend auf einen noch schlechteren Weg abbog und nach der genannten Hausnummer Ausschau hielt. Der Wechsel der Frequenzen ging nun deutlich schneller vonstatten.
»Ist es sicher nicht fraglich?«
»Dass heute Nacht noch einiges geht.«
»Der einfache Mann auf der Straße.«
»Darf davon natürlich nichts wissen.«
»Angela Merkel.«
Hat das alles vertuscht.
Und auch der Rest der Regierung.
Schweigt verbissen.
Ich näherte mich dem dunklen Waldrand am Ende der Straße und hatte noch immer keine Nummer 13 entdeckt.
Klaus.
Holger.
Wird morgen.
Nicht mehr erleben.
Mein Blick ruckte entsetzt zum Radio.
Ich musste mich verhört haben.
Der Wagen sprang über eine Bodenwelle und ich sah aus den Augenwinkeln im herumtanzenden Licht der Scheinwerfer mit einem Mal eine Gestalt auf der Straße stehen. Ich versuchte auszuweichen, aber der Wagen flog noch durch die Luft, schoss auf diese kleine, über eine Gehhilfe gebeugte Frau zu, die mich aus einem bleichen Gesicht anstarrte. Schon wieder eine Oma. Irgendwie wimmelte es in der letzten Zeit in meinem Leben von Rentnerinnen, und keine dieser Begegnungen ging gut für mich aus. Vielleicht war das eine Strafe für die Streiche, die ich meiner Oma früher gespielt hatte. Die Räder krachten wieder auf den Boden. Ich riss das Steuer herum, trat auf die Bremse, und das Heck des Wagens schlitterte Zentimeter an der reglosen Gestalt vorbei. Der Wagen knallte gegen einen Holzzaun und kam schlagartig zum Stehen. Ich wurde hart in den Gurt geworfen und stieß mir die Stirn am Lenkrad. Nach einigen Augenblicken verging die Benommenheit und ich sah auf. Genau in diesem Moment fiel der Holzzaun um. Dahinter erstreckte sich eine große Weide, auf der nun einige Kühe ins Licht blinzelten.
eine Mute verwundert und ließ einen feuchten Fladen fallen. Wenigstens hatte ich die Alte mit der Gehstütze nicht umgesäbelt. Ich stieg aus, stützte mich am Wagen ab, weil sich die Erde ein bisschen drehte, und sah mich um. Sie war weg. Keine Spur mehr von ihr. Ich schüttelte den Kopf und beugte mich in den Wagen. Der Aufprall hatte das Handschuhfach aufliegen lassen, und ich fand eine kleine Taschenlampe darin. Die Batterien waren so schwach, dass ihr Licht eher symbolischer Natur war, und auch damit fand ich die Alte nicht. War ich ohnmächtig geworden? Die konnte doch mit ihrer Gehhilfe unmöglich in so kurzer Zeit außer Sicht geraten sein. Ich schüttelte den Kopf und ließ die Lampe über die Häuserfronten wandern. Sie zeigte mir gerade die rote 13 an einem heruntergekommenen, sehr kleinen Bau, da flackerte sie und ging aus. »Ah, gutes Omen«, murmelte ich, drückte den veralteten Verriegelungsknopf runter und warf die Tür des Wagens zu. Es gab ein sattes Geräusch von Metall auf Metall, nicht dieses Flüsterschließen moderner Autos mit ihren Fernbedienungen. »Der Schlüssel«, ich tastete meine Taschen ab, beugte mich für und spähte ins Wageninnere. Die Taschenlampe ließ sich noch einmal zu 3 Sekunden Funzellicht schütteln. Der Schlüssel steckte noch.
»War klar«, kommentierte ich und brachte nicht einmal mehr die Energie auf, mich zu ärgern. Ich richtete mich auf und sah ein Ungetüm aus der Hölle vor mir. Riesige Hörner ragten aus einem gewaltigen Schädel, der sich jetzt öffnete und... Mute. Eine der Kühe war neugierig geworden und stand in der Zaunlücke, stierte mich an und rülpste jetzt ein bisschen Abendessen hoch.
»Och, guten Appetit«, wünschte ich atemlos und näherte mich vorsichtig, um den Zaun notdürftig wieder aufzustellen.
Dazu musste ich die stoische Kuh ein Stück zurückschieben, was erstaunlich gut gelang. Anders als Hunde schien sie mich zu mögen. »Gutes Mädchen«, lobte ich, klopfte ihr den Hals und warf einen Blick auf ihren Ohrstecker. Jemand hatte neben die Zahl mit Edding den Namen Kunigunde geschrieben. »Braves Mädchen, Kunigunde«, lobte ich erneut und kraulte sie ein bisschen hinter den Ohren. Dann wandte ich mich dem Haus zu. »Bei Gott, 666 forever«, ich stutzte. Ausgesprochen klang sein Nick echt dämlich. Das würde mich aber nicht daran hindern, ihm ein drittes Nasenloch zu bohren, wenn sich der Weg nicht gelohnt hatte. 666 empfing mich an der Haustür. Er bewies, dass auf dem Dorf auch heute noch ein enger Verwandtschaftsgrad nicht zwingend ein Abtörner war. Sein Gesicht hatte die Form einer Birne, oben schmal, unten rund und mit mehreren Kinnen versehen. Und dabei war er nicht dick. Nur verbaut. Seine Gesichtshaut war weiß geschminkt, die rot geäderten grauen Augen mit schwarzen Lidschatten hervorgehoben und auch die dicken, wulstigen Lippen hatte er mit schwarzem Lippenstift betont. Um seinen Hals trug er ein Kilo Silberschmuck, der vorrangig Totenköpfe und Pentagramme zeigte. Er streckte mir die Hand entgegen und sagte mit dünner Stimme,
»Vehementer Auftritt, mein Lieber.«
Ich ergriff die Hand und hatte das Gefühl, in eine Besteckschublade zu greifen. Seine Hände steckten in dünnen Lederhandschuhen und 3 der 5 Finger zudem in metallenen Fingerlingen mit Spitze. »Bin nicht zum Scherzen aufgelegt«, mahnte ich ihn.
»Selbstredend«, nahm er es ruhig entgegen.
Seine Stimme erinnerte mich an Michael Jackson, seine Kluft eher an den Undertaker, einen berühmten Catcher aus meiner Jugend. Als wir den unbeleuchteten Flur verließen, offenbarte er ein schwarzes Schnürhemd über einer rachitischen, nackten Brust, die an ein ungebratenes Hühnchen erinnerte. Seine Hose war ebenfalls geschnürt, aber aus Leder, das leise knarrte, als er sich auf die ebenfalls schwarze Couch fallen ließ. Der ganze Raum war, man ahnt es schon, schwarz, von den dicken Vorhängen über die Tapete und die Möbel bis hin zum Teppich. Nur der Wohnzimmertisch wollte nicht ganz dazu passen, denn er war mit beigen Kacheln beklebt, von denen jede dritte eine Entenmutter nebst 5 Küken zeigte, die einen Bergbach überquerten. Allerdings federten ein großer gehörnter Totenkopf und 2 mit Drachen geschmückte Gläser voller Rotwein die Jägeridylle ab.
»Schön hier.«
»Tine Wittler schon wieder weg?« fragte ich nach einem Rundblick, und er lachte hell und tonlos. Das Licht stammte von 1 Dutzend Kerzen, die ausnahmslos auf Dekoschädeln standen. Nur bei dem Totenkopf, der auf dem Esstisch zwischen den Resten eines Abendbrots ruhte und hungrig auf die Wurst starrte, war ich mir nicht sicher, ob 666 ihn nicht doch unlängst ausgegraben hatte.
»Setz dich, Alpha Dick«,
forderte er und wies auf den Sessel, der ihm gegenüberstand.
»Sag Klaus«, forderte ich ihn auf und näherte mich dem Lederungetüm.
»Klaus?«
Er schien ein wenig enttäuscht.
»Na gut.«
Ich setzte mich und das, was ich für eine Fellauflage gehalten hatte, verwandelte sich in ein Nadelkissen,
Mit einem dissonanten Miauen und Fauchen grub sich der fette, schwarze Kater, dem ich den Platz streitig machte, in mein Hinterteil, um dann eiligst zu fliehen.
»Mann!« rief ich ihm hinterher und warf 666 einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Verzeihung, Lucifer ist manchmal ein bisschen anmaßend.«
Ich schnaubte, untersuchte das Sitzmöbel vorsichtig nach weiterem Getier und ließ mich dann schwer schnaufend darauf fallen.
»Wein?«
fragte 666 und hielt mir eines der Gläser hin. Ich vermute, dass er geheimnisvoll dabei lächeln wollte, aber es sah eher aus, als wolle ein Maulfisch den Putzerfisch nicht mehr rauslassen. »Danke«, lehnte ich mit einer Geste ab. »Ich trinke niemals Wein.«
»Okay«,
sagte er und stellte das Glas wieder ab. »Ach komm schon«, beschwerte ich mich beleidigt. »Stoker, Dracula, ich trinke niemals Wein.«
»Ich lese nicht«,
gab 666 achselzuckend zurück. Die Gruftis von heute waren auch nicht mehr das, was sie mal waren. »Also, komm zur Sache. Forever?« riet ich eine angemessene Aussprache seines Online-Spitznamens.
»Triple Six«,
erwiderte er und stieß ein Graf-Zahl-Lachen aus. Langsam ging er mir mit seiner billigen Show auf die Nerven. »Okay, Triple Six, das Lachen spare ich mir mal, ja? Komm zur Sache. Veronique.«
»Oh ja«,
hauchte er und griff nach einer Mappe mit Ausdrucken. Vorne stand noch Abi-Sachen drauf, aber im Innern fand ich Dutzende Fotos und Bilder aus unterschiedlichen Epochen vor, in chronologischer Reihenfolge. Erst Ölgemälde, dann Schwarz-Weiß-Fotos und schließlich Farbfotos und sogar Ausrisse aus Magazinen. Und auf jedem dieser Bilder war Veroniques Gesicht zu sehen. Sie war immer im Hintergrund, meist hinter Kirchenoberen, auf den Fotos dann oft auch hinter bedeutenden Politikern. Auf einem Foto mit Kohl lugte gar nur ihr Kopf hinter der Leibesfülle des Ex-Kanzlers hervor. Sagte ich eloquent.
»Veronique, Diable Peur. Das ist französisch und heißt so viel wie »Der Teufel hat Angst«. Diese Frau lebt seit dem 16. Jahrhundert. Sie ist eine Inquisitorin und Protektorin, und sie ist nicht die Einzige. Sie bewegen sich unerkannt unter uns durch den Strom der Jahrhunderte«,
verkündete 666 und senkte den Kopf, womit er wohl seinen Blick mysteriöser machen wollte, vor allem aber weitere Kinder erzeugte. »Bis heute«, sagte ich automatisch und brachte ihn damit aus dem Konzept.
»Was?«
»Na, Highlander, die Anfangsrede von Ramirez? Nein? Ach, egal.« Mein Hirn schaltete auf Autopilot, während ich mir wieder und wieder die Bilder ansah. Wenn das eine Verarsche war, dann war sie verdammt gut gemacht und von langer Hand vorbereitet worden, was uns wieder zu Paola Elstner und Frank Felix brachte. 666 genoss seinen Wein und den Effekt, den seine Sammlung auf mich hatte. Er wartete mit einem breiten, und ich meine wirklich breiten Grinsen ab, bis mein gelegentliches Stammeln sich wieder zu Worten verdichtete. Veronique soll... Das kann doch nicht sein. Also, warum altert die nicht?
»Das weiß niemand, aber diese selbstgerechten Monstren ziehen umher, um sich unschuldige Opfer zu suchen und sie umzubringen.«
666 stieß ein leises, unheilvolles Kichern aus. »Aber sind die Inquisitoren nicht von der Kirche? Also die Guten?« Kaum hatte ich es gesagt, fiel mir der Widerspruch selbst auf.
»Geschichte geschwänzt,
spottete nur noch 666.
Sie suchen sich Menschen, die sie nach ihrer Doppelmoral erst zeichnen und dann abschlachten.«
»Warum machen sie nicht einfach ein Foto?« fragte ich verwundert.
»Was?«
»Warum sich die Mühe machen, sie zu zeichnen?« 666 verdrehte die Augen.
»Der Hellste bist du nicht, was? Sie prägen ihnen ihr Mal auf, verpassen ihnen ein Zeichen, damit ihre Freunde sie als ihre Opfer erkennen.«
Mir wurde schlagartig eiskalt. »So etwas«, fragte ich, zog den Verband von der Hand und hielt ihm ein Geschwür hin. Die Wirkung war überwältigend. 666 erstarrte, fauchte wie eine Katze und kroch rückwärts über die Couch und weiter an der Wand hinauf. Ich beobachtete völlig entsetzt, wie seine Hände und Füße fliegengleich an der schwarzen Tapete klebten und er daran hinaufkletterte, bis er fast unter der Decke hing. Er stieß einen tiefen, schauderhaften Schrei aus, drehte den Kopf einmal um 360 Grad und riss dann seinen gewaltigen Mund auf.
»Was zur...«
setzte ich an, da schoss auch schon ein grüner Schwall Kotze aus seinem Hals. Ich konnte im letzten Moment vom Sessel aufspringen und mich vor der heißen Flut, die verblüffend an Erbsensuppe erinnerte, in Sicherheit bringen.
»Protektor«,
kreischte 666 und seine Augen glühten neongelb auf.
»Du wagst es, dich bei mir einzuschleichen?«
Ich war so damit beschäftigt, meinen rasenden Gedanken im Zaum zu halten, dass mein Mund Freilauf hatte. »Du hast mich doch eingeladen.«
»Mein Herr wird dich und deinesgleichen zermalmen!«
666 stieß sich wie eine Springspitze von der Wand ab. Ich griff mir instinktiv den Schädel vom Tisch, schleuderte ihm das wuchtige Ding entgegen und warf mich erneut zur Seite auf den muffigen schwarzen Teppich. Es gab ein dumpfes Geräusch, als der Ziertotenkopf 666 im Gesicht traf. Er wurde aus der Bahn geworfen, landete mitten auf dem vollgekotzten Sessel und glitt daran hinunter. Aber dann sprang er behende auf die Füße und wandte sich leise lachend zu mir um. Ich beeilte mich, auf die Beine zu kommen, den säuerlichen Gestank in der Luft und meine Panik zu ignorieren und einen Ausweg zu suchen. Doch jedes bisschen Vorsatz entglitt mir, als 666 sich mir zuwandte. Sein Unterkiefer stand unnatürlich ab, war offensichtlich gebrochen. Grünliche Suppe tropfte aus dem schiefstehenden Mundwinkel. Er umfasste seinen Kiefer und schob ihn, ohne mit der kajalgeschwärzten Wimper zu zucken, wieder in die richtige Position. Das Knirschen ging mir durch Mark und Bein und reduzierte mich auf einen geistlosen Autobahnbenutzer, der einen Unfall sieht. Ich konnte ihn nur noch anstarren. Dann sprang er vor, segelte durch die Luft und riss mich zu Boden. Ich schrie auf und hob die Hände, um seine Schläge abzuwehren, was mir mehr schlecht als recht gelang. Er setzte sich auf meine Hüfte, drückte mit unmenschlicher Kraft meine Arme hinunter und kniete sich darauf.
»Enttäuschend«,
knurrte er mit rauer Stimme.
»Ich dachte, ihr Protektoren wäret schwerer zu töten.«
Er hob die Hände und fasste einen seiner metallverzierten Finger. Unter meinem entsetzten Keuchen zog er ihn von der Hand ab. Es kam eine kurze, silberne Klinge zum Vorschein, mit dem Fingerling als Griff.
»Kriss den Schiff, du Wicht!«
Er setzte das Fingermesser an meine Kehle und lachte erneut wie ein irrer Muppet, wobei sein Unterkiefer übertrieben auf- und zuklappte. Ich spürte das Messer in meiner Haut schneiden und machte mich bereit zu sterben. Doch dann wurde er plötzlich zur Seite weggerissen. Die Wucht des Angriffes hob ihn von mir herunter und ließ ihn in ein Möbelstück krachen, das ich für einen geschlossenen Dartschrank gehalten hatte, das ich anhand der herauskegelnden Hühnerstücke, schwarzen Kerzen und blutgefüllten Schalen jedoch als satanistischer Altar herausstellte. Hinter ihm stand die Alte, die ich vorhin fast platt gefahren hätte. Sie hatte 666 mit ihrer Gehhilfe von mir heruntergeschlagen, die dabei eine ziemliche Delle abbekommen hatte.
»Steh auf, du Narr!«
forderte sie jetzt mit zitternder Stimme, wies mit dem Zeigefinger auf mich und ließ ohne hinzusehen die Gehhilfe herumwirbeln und gegen 666 Kopf knallen, der sich gerade wieder erheben wollte. Er sackte zu Boden.
»Hilf mir!«
forderte die Alte. Ihre Stimme hatte eine solche Befehlsgewalt, dass ich mich auf die Beine kämpfte und das Erstbeste ergriff, was ich in die Finger bekam. Es war eine unterarmlange, nackte Abbildung von Lady Death, deren gewaltigen Brüste der improvisierten Waffe einen guten Grip verschafften. Ich holte aus und... erstarrte. Ich konnte doch keinen anderen Menschen schlagen. Die Alte grollte wütend auf und huschte mit erschreckendem Geschick an mir vorbei, um erneut mit der Gehhilfe zuzudreschen. Blut spritzte in ihr faltiges Gesicht.
»Komm schon!«
rief sie mir mit einem Schulterblick zu, aber ich war wie erstarrt. 666 Hand schoss hoch und riss der Alten die Beine unter dem Leib weg. Sie fiel mit einem schrillen Kreischen, und dann hockte 666 über ihr, drückte ihr mit einer Hand die Kehle zu. Sein Gesicht war nach innen gekrempelt und mit Platzwunden übersät, aus denen jedoch immer weniger Blut und dafür mehr schwarze, ölige Flüssigkeit lief. Seine Gelenke knackten und bogen sich um, seine Gliedmaßen streckten sich, bis er an eine vierbeinige Spinne erinnerte.
»Holger!«
japste die Oma, und das riss mich aus meiner Erstarrung. »Klaus«, korrigierte ich automatisch. Sie sah mich aus tiefen, traurigen Augen an. Ich blickte weiter zu 666, der alles aber kein Mensch war, und traf eine Entscheidung. Ich wusste jetzt, was ich zu tun hatte. Ich ließ die Statue fallen und floh. Zumindest wollte ich das. Aber als ich lossprintete, streckte 666 eines seiner unmenschlich langen Beine aus und brachte mich zu Fall. Er schob sich mit starksenden, schnellen Bewegungen über mich, und nun sah ich, dass sein Mund noch gewachsen war und sich seine Zähne in drei Reihen scharfe Sägen verwandelt hatten. Ich schrie, schlug um mich, aber er war zu stark. Mit der einen Hand würgte er die Alte weiter, mit der anderen presste er meine Stirn auf den Boden, um meinen Hals für einen Biss zu entblößen. Herr im Himmel, flehte ich verzweifelt und versuchte ihm ganz männlich die Augen auszukratzen. Dabei rutschte ich ab und traf mit der rechten Handfläche seine Stirn. Ein gleißendes Licht flammte unter meinen Fingern auf, begleitet von dem Gefühl, in heißes Frittenfett zu fassen. Der Geruch von Ozon erfüllte schlagartig den Raum und 666 wurde im hohen Bogen nach hinten geschleudert, flog gegen den schwarzen Vorhang und brach durch das dahinterliegende Fenster. Ich wirkte trocken und starrte verwundert in meine Hand. Das Geschwür hatte mittlerweile die Form von klar erkennbaren Strichen angenommen und es war unzweifelhaft ein Pentagramm in einem Kreis. Und eben dieser Kreis glomm noch einen Augenblick nach.
»Na bitte«,
rief die Alte und kam mit einem Jackie-Chan-Manöver auf die Beine.
»Hinterher! Er darf uns nicht entkommen!«
Ich starrte sie an, aber dann machte sich etwas in mir breit, das ich schon lange nicht mehr gespürt hatte. Stolz. Ich hatte diesem Arschloch ordentlich in den Hintern getreten, auch wenn ich nicht wusste, wie ich das gemacht hatte oder ob er überhaupt einen Hintern besaß. Aber eines war klar, für diese ganze Scheiße musste jemand zahlen und das würde 666 sein. Die Oma schleuderte ihre Gehhilfe aus dem Fenster und flankte hinterher, wobei ihr Blümchenkleid hochflatterte und warme Winterunterwäsche entblößte. Ich lief ebenfalls zum Fenster und sah hinab. Es waren mindestens 2 Meter bis zum Boden, von den scharfkantigen Scherben ganz zu schweigen. Ich wirbelte herum und stürmte zur Eingangstür, wobei ich in der grünen Exorzistenpfütze fast ausrutschte. Wer hätte je gedacht, dass dieser Film auf wahren Begebenheiten basierte? Als ich wagemutig die 3 Stufen am Eingang übersprang, war 666 bereits an meinem Auto angekommen. Er schlug die Fahrerscheibe ein. Die Oma lief auf ihn zu, wurde dabei aber immer langsamer und blieb schließlich auf halber Strecke von übergebeugt keuchend stehen. 666 riss die Fahrertür auf, drehte sich um und grinste bösartig. Dann verschwand seine Hand am Ende des unsäglich langen, dürren Arms in seinem Hemd und er zog allen Ernstes eine Pistole hervor. Ich kam schlitternd zum Stehen und versuchte zu entscheiden, ob ich mich besser hinwarf oder in die andere Richtung floh.
»Stirb, Gottesknecht!«
rief er mir wütend entgegen und spannte den Hahn des Revolvers. In diesem Moment durchbrach Kunigunde in vollem Lauf den kaputten Zaun, donnerte 666 die Fahrertür in den Rücken, so dass er vortaumelte und rammte ihm dann ein Horn in den Leib. Es gab ein fleischiges Knirschen und die Kuh riss 666 mit sich, dessen lange Gliedmaßen wie Seile hinterher schleiften und unter ihren Hufen zertrampelt wurden. Dabei muhte das Milchvieh triumphierend. 666 schrie atemlos, weil seine Lunge durchbohrt war, und dann blieb Kunigunde stehen und schüttelte ihn ab.
Die Bude ist ja mal echt der Hammer. Heute Morgen im Tageslicht wirkt die Villa noch beeindruckender als gestern Abend im Halbdunkel. Ich bin zum ersten Mal bei Rainer Maria, der zwar schon vor einigen Monaten in unsere Klasse gekommen ist, aber nie so richtig Anschluss gefunden hat. Erst als ihm gestern ein PlayStation-Spiel aus dem Rucksack gefallen ist, haben wir unsere gemeinsame Begeisterung für Videospiele entdeckt und darum bin ich gleich mit zu ihm. Er hat einen riesigen Fernseher in seinem Zimmer und jedes auf dem Markt erhältliche Spiel. Ein Traum für schwer pubertierende Jungs. Kurzum, er ist reich. Und mein neuer bester Freund. Zumindest so lange, bis wir das alles durchgezockt haben. Gestern Abend war es extrem spät geworden. Darum habe ich bei ihm übernachtet und jetzt sind wir auf dem Weg in die Küche, um etwas zu essen. Wie viele Zimmer hat das Haus denn? Rainer Maria zuckt die Schultern.
20 oder so.
Und wie viele Leute wohnen hier?
Meine Eltern und ich, wieso?
Nur so, gebe ich zurück. Sein Bad ist größer als unser Wohnzimmer und der Teppich hier hat vermutlich mehr gekostet als unser Auto. Wir gehen doch nicht in die Küche, sondern in ein Esszimmer. Ein mit Blumen geschmückter Tisch würde locker 10 Personen Platz bieten, aber es sind nur 2 im Raum. Eine ältere Dame in einem strengen, engen Kostüm in Schwarz und gedecktem Braun und eine junge Frau, die allen Ernstes so ein Dienstmädchendress anhat. Also nicht in der Karnevalsvariante als nuttiges französisches Zimmermädchen, sondern ernst gemeint. Ich komme mir in meinem Fury in the Slaughterhouse Tour-Shirt und der kurzen Khaki-Hose völlig underdressed vor. Der Tisch ist für 3 Personen gedeckt.
»Guten Morgen«,
sagt die Frau am Kopfende, aber es klingt wie auf, die Folterkammer wartet«. Das Dienstmädchen knickst.
»Guten Morgen, Renate«,
sagt Rainer Maria. »Morgen«, murmle ich.
»Bekommt er seine Zähne nicht auseinander?«,
fragt Renate scharf zurück und prüft mit der Hand den Sitz der auftobierten Frisur. »Guten Morgen«,
Renate nickt knapp und Rainer Maria geht zu ihr, um einen unterkühlten Kuss auf ihre Wange anzudeuten. Das ist dann also wohl doch seine Mutter.
Bitte nehmt Platz. Wir wollten das Frühstück gerade beenden, da wir nicht dachten, dass die Herrschaften sich doch noch zu uns zu gesellen die Muße finden.
Rainer Maria weist mir den Stuhl links von seiner Mutter zu, er selbst setzt sich rechts von ihr.
Renate, bitte, wir hatten das besprochen,
sagt Rainer Maria und nimmt sich eines der Brötchen.
Das Abend ist nicht unsere gemeinsame Mahlzeit.
Renate hebt eine geschwungene Augenbraue, sagt aber nichts darauf.
Und er ist nun also ein Klassenkamerad?
Fragt Renate und schaut mich an. Es dauert eine Weile, bis ich begreife, dass die Frage nicht an Rainer Maria, sondern an mich gerichtet ist. Jupp, gebe ich zurück und beschließe, forsch zu sein und auch nach einem Brötchen zu greifen. Das Dienstmädchen tritt mit einer silbernen, altertümlich wirkenden Kanne neben mich.
Darf ich Kaffee einschenken?
Nein, danke.
Das heißt, danke, nein.
Was?
Bitte.
Danke? Ich komme mir langsam vor wie in einem Loriot-Sketch. Renate knüllt ihre Stoffserviette in der Hand und spricht mühsam beherrscht.
Es heißt, danke, nein. Weil die Höflichkeit gebietet, dass er sich bedankt, bevor er ein Angebot ablehnt. Hingegen ist es zulässig, ja, bitte zu sagen, damit der Offerierende wohlhin sofort informiert ist, dass man gedenkt, das freundliche Angebot anzunehmen. Für dahin sagt er bitte, wenn er etwas nicht verstanden hat und nicht hä.
Sie atmet pfeifend durch die Nase ein und aus. Okay. Danke, nein, ich will keinen Kaffee.
Möchte!
Hä?
Bitte!
Ich schweige einen Augenblick, aber als Rainer Maria nur kopfschüttelnd in sein Brötchen beißt und ich nicht weiß, ob er mich oder seine Mutter damit meint, versuche ich es zaghaft. Bitte?
Er möchte keinen Kaffee! Möchte! Kinder, die etwas wollen, werden gezüchtigt.
Kriegen was auf die Bollen, sagt man.
Das sagen er und seine minder bemittelte Familie vielleicht in der Gosse, in der er wohnt. Persönlichkeiten von Stand und Anstand benutzen derlei armutsgefärbte Vokabeln nicht.
Ich knirsche mit den Zähnen, schweige aber dazu. Das Dienstmädchen steht noch immer neben mir, mittlerweile mit peinlich berührtem Gesichtsausdruck und hochroten Wangen.
Also?
Also was?
Was sagt er, wenn er gefragt wird, ob er Kaffee möchte?
Steck dir deine arrogante Aristokratenbrühe doch in den Hintern, du dumme Schnepfe, schießt es mir durch den Kopf. Aber um des lieben Friedens willen sage ich, danke, nein, ich möchte keinen Kaffee.
Na bitte, da ist ja doch nicht alles verloren. Es braucht eben nur seine Zeit und eine strenge Hand, wie bei einem weniger gelehrigen Hund.
Renate, bitte,
meldet sich nun doch Rainer Maria zu Wort und sie hebt geziert eine Hand. Ich nehme mir die Butter, die ein eigenes Messer hat, und schmiere sie mir dick aufs Brötchen. Dann ziehe ich mir ein kleines Schälchen mit Marmelade heran und nehme mir auch davon eine große Portion. Renate schnappt nach Luft.
Hat er da gerade sein butterbeflecktes Messer in die Konfitüre gerammt?
Wie soll man sich denn sonst Marmelade nehmen? Renate! Sie packt sich an die Brust und stöhnt. Ihre bleichen Wangen röten sich und sie atmet schwer. Dann ergreift sie eine Handvoll kleiner Löffel, die auf dem Tisch liegen, springt auf, dass der schwere Holzstuhl umfällt und wirft sie mir einen nach dem anderen entgegen. Der erste trifft mich überraschend schmerzhaft an der Stirn, die meisten anderen kann ich abwehren.
Hiermit! Hiermit nimmt er sich Konfitüre! Hiermit!
Kreischt sie, während sie das Silberbesteck schleudert.
Du unsäglicher Proletarierbengel! Hiermit! Vermutlich frisst das Pack in deinem Umfeld mit den bloßen Fingern! Hiermit!
Damit ist ihre Munition aufgebraucht. Sie wirbelt herum und stapft davon. Einige Augenblicke hört man nur das Ticken der großen dunklen Standuhr. Dann fragt das Dienstmädchen Rainer Maria:
Darf ich Kaffee einschenken?
Rainer Maria schaut seiner Mutter nach, blickt zu mir und seufzt dann.
Vielleicht gehst du jetzt besser.